herzliches Willkommen zu Der gesunde Ton Podcast. Hier unterhalte ich mich mit anderen und manchmal auch mit mir selbst über alles rund um Musikergesundheit und Wohlbefinden aus einem ganzheitlichen Blick. Mein Name ist Veronika, ich bin Hornistin und ganzheitlicher Coach für Herz, Hirn und Körper und ich helfe Musikern und Menschen wieder zurück in eine Funktion auf all diesen Ebenen. Mein Anliegen ist es, eine Art Archiv zu schaffen von allem, was Musikern und ihrer Gesundheit dienlich sein könnte und Brücken zu schlagen zwischen Ansichten, Methoden und den Menschen dahinter. Und gemeinsam mit euch mehr Gesundheit und Wohlbefinden für Musiker und Menschen zu schaffen. Denn ihr könnt mir dadurch helfen, diesen Podcast wachsen und gedeihen zu lassen, indem ihr ihn mit anderen teilt, kommentiert und liked. So wächst die Wahrscheinlichkeit, dass ihr genau die Menschen erreicht, die vielleicht etwas Hilfe und Unterstützung hin zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden gebrauchen können. Für diese Folge wollte ich einmal das Thema Humor genauer anschauen und was Humor mit Grenzerfahrung, wie zum Beispiel der Kälte, zu tun haben kann. Und dafür habe ich mir den perfekten Gesprächspartner dazugeholt, nämlich Roman Rindberger. Roman ist ein bekanntes Mitglied der Formation Nozzle Brass. Er ist Professor für Trompete und Dozent für Kälte bzw. Wim Hof Instructor. Und mit ihm habe ich also ein wenig über vermeintliche Grenzen gesprochen. Und wir haben uns auch so ein bisschen der Frage angenähert, inwieweit wir diese Grenzen vielleicht manchmal auch selbst stecken. Was seine Erfahrungen zu Humor, Kälte und Grenzen sind, könnt ihr in dieser Folge hören. Viel Spaß also mit Roman Rindberger und meiner Wenigkeit in einer neuen Folge Der gesunde Ton. Herzlich willkommen, lieber Roman, beim gesunden Ton. Ich freue mich tierisch, dass du da bist.
Liebe Veronika, danke für die Einladung.
Ja, ich habe zwei Themen mit dir geplant. Eigentlich dachte ich ursprünglich, ich werde nur mit dir über Kälte reden. Und dann kam mir aber so in der Vorbereitung, dachte ich mir, ja, Humor ist ja eigentlich auch was, wo ich mich wunderbar mit dir unterhalten kann. Und dann habe ich festgestellt, dass sowohl Kälte als auch Humor beides Dinge sind, die uns an unsere Grenzen bringen können. Gleich mal vorab, hast du eine, weil du lässt dich ja jetzt auch so ein bisschen auf mein Ideenreichtum ein, hast du so ein bisschen schon eine Idee dazu, Humor und Grenzerfahrung, ist das was, wo du sagst, ja, da leuchten schon ein paar Synapsen auf bei mir?
Ja, bei Humor gibt es immer Grenzerfahrungen, weil jeder einen anderen Humor hat und man oft nicht genau weiß, ob der trifft, der eigene. Also das kann sicher zu Grenzerfahrungen führen. Aber ich glaube, das ist ja gar nicht die Frage, sondern die Frage ist vielleicht vielmehr, was der Humor mit uns machen kann, wenn wir an unsere Grenze kommen, weil der kann natürlich sehr helfen. Also ich bin überzeugt davon, dass man mit Humor sehr viele Dinge sehr gut abfedern oder auch bearbeiten kann, wenn es mal schwierig ist im Leben. Und wenn man mit Humor gesegnet ist, dann geht das sicher leichter. Es ist ein bisschen wie so ein Puffer, den man da dazwischen bauen kann, um nicht alles ganz so ernst zu nehmen.
Ja, du beantwortest quasi schon so ein bisschen meine nächste Frage. Die Frage wäre nämlich gewesen, ob du dich selber als humorvoll bezeichnen würdest.
Das kommt immer drauf an, also auf mein Gegenüber. Es gibt Leute, die finden mich überhaupt nicht humorvoll und es gibt Leute, die finden mich sehr humorvoll. Ich finde, es geht so. Also es gibt sicher, sage ich jetzt einmal, blöd lustigere Menschen wie mich, aber ich glaube schon, dass ich Humor habe. Es kommt halt immer ein bisschen auf den Background drauf an, eben was man als lustig empfindet oder nicht, aber ich würde sagen, ich bin nicht humorlos.
Okay.
Also auf keinen Fall.
Okay, also es wurde auch viel gelacht. In deiner Kindheit, wie du aufgewachsen bist, war da Lachen und Humor ein
Thema? Ja, unterschiedlich. Schon kommt immer wieder drauf an, da musste ich jetzt wirklich nachdenken. Also ich war immer sehr frech und das hat natürlich immer sehr viel für Lacher gesorgt. Aber die Antworten, die waren dann auch oft dementsprechend hart. Also das war eine schwere Schule des Lebens, das auch irgendwie dann zu verarbeiten. Das ist immer die Frage, wie man halt, so wie man den Wald ruft, so schallt es zurück. Das darf man nicht vergessen. Ja. Aber ich war ein relativ freches Kind, das weiß ich noch. Da kann ich mich schon erinnern, dass es immer wieder mal zu sehr grenzwertigen Situationen auch kam.
Ja. Genau. Ja, aber das ist ja schon, gehört ja schon zur Humorfamilie, wenn man auch so ein bisschen keck ist, oder? Wenn man da durchaus mit zu spielen weiß, auch oder auch den Humor der anderen so ein bisschen ankitzeln, ne? Weil das ist ja wahrscheinlich auch das, was man so ein bisschen antriggern will, die Lacher der anderen.
Ja, sicher. Ja. Man hebt Dinge auf eine andere Ebene, das ist, glaube ich, das Wichtigste beim Humor.
Genau. Ja, Ja, und es wäre jetzt auch seltsam, wenn du als nicht humorvoller Mensch in so einer Formation wie Nozzle Brass, glaube ich, wäre schwierig, oder?
Ja, das ist, wie gesagt, auch wieder so eine Frage des Humors. Ich würde mich da jetzt nicht als den lustigen Typen bezeichnen. Bei uns, da gibt es viel lustigere, die nämlich auch wirklich so einen, ich nenne das immer Bio-Schmäh haben. Das ist
an
so
was?
Eine
das
Art
musst du nochmal einen?
Bio-Schmäh.
Ein Bio-Schmäh.
Der Schmäh ist im Österreichischen der Humor. Und lustigerweise ist der Schmäh, also wenn man jemand schmäht, ist ja was sehr Negatives, aber das erklärt eigentlich auch schon ein bisschen diesen österreichischen Humor. Der österreichische Humor, der geht immer einher mit so ein bisschen was Negativem auch. Deswegen heißt es auch Schmäh, gerade in Wien. Und wenn ich jetzt sage, ich habe Kollegen, die haben Bio-Schmäh, dann ist das gar nicht negativ gemeint, sondern ganz im Gegenteil. Die sind wirklich lustig aus so einer Intuition heraus. Die sind einfach, wurscht, was die tun oder sagen, es ist einfach lustig und das ist natürlich sehr unterhaltsam. Zu dieser Kategorie zähle ich mich jetzt aber nicht so.
Ja, die Situationskomik dann wahrscheinlich auch so ein bisschen nutzen können, oder?
Genau.
Mhm. Weil wir gerade schon von Nozzle Brass sprechen, würdest du sagen, oder würdest du das jetzt bestätigen, was ich gesagt habe, dass es Humor oder eine Fähigkeit, humorig irgendwie zu sein oder in Interaktion durch den Humor mit auch dem Publikum zu kommen, dass das schon was ist, was ihr braucht? Oder ist es, würdest du sagen, das braucht nicht jeder von uns oder von euch jetzt in der Formation Nozzle Brass?
Das ist eine sehr interessante Frage, weil ich denke, Nozzle Brass hat bis zu einem gewissen Grad sicher einen Faktor auf die Bühne gebracht, der sehr attraktiv ist, auch für andere beim Auftreten jetzt. Das ist nämlich sozusagen ein bisschen mehr als nur Musik zu spielen, sondern auch so auf eine Art ein bisschen zu unterhalten. Und natürlich ist der Humor da das beste Mittel, um mit Menschen in Kontakt zu treten. Weil sobald jemand lacht, bröckelt auch sozusagen die Mauer oder die Begrenzung, die man ja oft sehr auf der Bühne auch spürt. Also wenn sozusagen die auf der Bühne das tun, was sie tun und das Publikum sitzt unten und schaut ihnen zu, aber es gibt oft nicht die Verbindung. Das ist auch immer natürlich auch eine Frage, was man da hört oder schaut. Es gibt ja verschiedenste Formen von Kunst und es ist vielleicht auch nicht immer passend, dass da so eine direkte Interaktion stattfindet. Aber der Humor ist natürlich, würde ich mal sagen, so die Königsklasse, weil sobald eben so das Eis gebrochen ist, geht halt immer vieles leichter. Und man muss da aber meiner Meinung nach sehr aufpassen, weil das muss man schon auch können. Also es macht meiner Meinung nach nicht viel Sinn, sozusagen jetzt bemüht, lustig sein zu wollen und man baut damit dann eigentlich noch eine größere Wand auf, weil das halt nicht ankommt, was da eigentlich sozusagen gesendet wird. Also das sollte man sich immer gut überlegen, wie man das macht. Und wir sind da ja auch nicht quasi gesegnet im Sinne, dass das uns alles so ganz leicht von der Hand geht, sondern wir lassen uns da auch oder haben uns vor allem auch viel beraten lassen mit unseren Partnern, Regisseuren oder Menschen, die mit uns gearbeitet haben, weil vieles mag auf der Bühne für einen selber funktionieren, das heißt aber noch lange nicht, dass es fürs Publikum verständlich ist und auch unten ankommt. Also es braucht da oft wirklich einen Blick von außen auch, der dann so ein bisschen koordiniert und hilft, dass die Message unten ankommt. Und das ist ein Mehraufwand und das ist auch eine Art von, Professionalismus, der ganz nötig ist, weil sonst funktioniert das oft nicht und macht womöglich das Gegenteil von dem, was es sollte.
Ja, das ist nämlich genau das, wo ich auch so ein bisschen drauf hinaus will. So, es ist dieser Sweet Spot, oder? Dieser Grenzbereich. Es ist noch und schon.
Also ja, es gab da immer wieder lustige.
Aber es ist schon an der Grenze, oder? Manchmal.
Ja, natürlich. Das ist auch natürlich eine Frage des Zeitgeistes. Also, was man vor 20 Jahren auf der Bühne machen konnte, das kann man heute nicht mehr machen. Das ist auch ganz klar. Das ist auch einerseits verständlich und auch wichtig. Trotzdem muss man ganz ehrlich sagen, also zu sehr sollte man sich auch nicht immer einschränken, weil sonst wird es halt auch gar nicht mehr lustig. Also wenn man jetzt sozusagen überhaupt keinen Schmäh, wie man bei uns so schön sagt, reißen darf, dann wird es halt auch schwierig mit dem Humor und dann tritt meiner Meinung nach auch etwas ein, das ich mehr und mehr beobachte, schon auch bei diesen Dingen, die man heute präsentiert kriegt als Humor oder auch als quasi Unterhaltung, die ich persönlich dann einfach überhaupt nicht lustig finde, sondern die sollen halt lustig sein, sind es aber meiner Meinung nach dann oft nicht, weil sie so korrekt sind oder so versuchen, quasi keine Polarität zu erzeugen. Und das ist aber das, wie der Humor funktioniert. Du kannst nur sozusagen über Polarität eine Spannung erzeugen, die du dann halt auflöst und dann kannst du lachen. Aber wenn du Angst hast, Spannung zu erzeugen, weil du niemand auf die quasi Zehen steigen willst, dann ist es halt auch schwierig mit der Auflösung. Und da spüre ich schon so ein bisschen eine Tendenz. Also wenn ich da so ein bisschen ins Land schaue und sehe, was da teilweise auf die Bühnen kommt, wundere ich mich oft ein bisschen über diese Art von Humor,
ja, wenn man so will. Kann ich total nachvollziehen. Und ich habe auch vermehrt immer wieder, höre ich mehr Stimmen auch von Kabarettisten. Ich sage bewusst Kabarettisten, weil das, ich möchte das schon irgendwie unterscheiden, so dieses Comedy und Kabarett, das ist ja schon auch so ein bisschen, die sagen, es wird immer schwieriger, was zu machen, weil man auch aufpassen muss, muss alles überkorrekt sein und so diese Grenzbereiche, dieses Noch und Schon, das wird immer schwieriger zu treffen und so dieses sein eigenes irgendwie machen und das eigene Empfinden für Humor und wie empfinden es die anderen. Ja, es ist immer mehr eine Gratwanderung und wenige wollen sich da auch irgendwie so einschränken lassen oder alles so überkorrekt machen müssen. Ist es was ihr auch merkt, dass ihr merkt, ihr müsst euer Programm mehr anpassen oder es ist mehr Aufwand für euch, Recherche, Zeitgeist hast du vorhin genannt oder lasst ihr euch davon gar nicht allzu sehr vereinnahmen?
Naja, ursprünglich lassen wir uns jetzt einmal nicht vereinnahmen. Wenn wir was Neues machen, dann denken wir darüber jetzt nicht unbedingt extra nach. Natürlich, wenn jetzt eine Idee kommt, wo klar ist, das würde jetzt die Grenzen komplett überschreiten, dann wird das schon auch diskutiert und dann wahrscheinlich verworfen. Aber es ist uns jetzt schon passiert, auch in letzter Zeit, dass wir sozusagen Rückmeldungen bekommen haben über Dinge, wo wir schon wussten, dass wir natürlich ein bisschen an der Grenze marschieren, aber wir wussten nicht, dass Leute auch dann sehr, sehr empfindlich reagieren können. Mhm. Und das ist dann schon teilweise eine Entscheidung. Lässt man sich quasi jetzt diktieren, wie weit man gehen darf, oder lässt man sich das halt nicht diktieren und macht das trotzdem? Es kann schon sein, dass man vielleicht im Publikum, wenn da 1000 Leute sitzen, dass da vielleicht einer drinnen ist, der aufgrund seiner Genese mit irgendwas ein Problem hat. Die Frage ist nur, ob die anderen 999 dann auch sozusagen da mitzahlen müssen.
Genau,
ja. Und auf der anderen Seite bin ich aber ganz klar, auch wenn es darum geht, jetzt, dass Humor jetzt nur verletzend sein muss oder nur polarisierend sein darf, das sehe ich auch nicht. Also ich glaube auch, gerade in der heutigen Zeit, auch wenn man so schaut, was mit der Welt generell passiert, dass jeder einfach nur mehr sagt, was er denkt, ohne ein bisschen Empathie auch mitwirken zu lassen und zu schauen, was er eigentlich auslöst mit dem Gesagten. Also da wäre ich sehr vorsichtig. Also ich glaube schon, dass man das Hirn einschalten sollte, vor allem wenn man nach außen geht. Aber wie gesagt, das sind zwei verschiedene Dinge. Das eine ist der Humor und die Unterhaltung, wo es durchaus mal einfach sein muss, dass man vielleicht auch der Gesellschaft ein bisschen auf die Finger klopft. Und das andere ist aber quasi dann eben der politische Zeitgeist, der schon klar durchleuchtet werden muss und auch klar abgeklopft werden muss, wo die Probleme liegen und wie man die vielleicht auch lösen könnte. Mhm. Also da sehe ich jetzt keinen Sinn drin, einfach nur quasi hirnlos irgendwie drauf zu ballern und die Leute vor den Kopf zu stoßen, weil dadurch verändert man ja nichts. Und das ist auch, finde ich, ein bisschen das Problem unseres Zeitgeists heutzutage, dass es Dinge zwar verändern will, aber durch diese Extreme vieles eigentlich dadurch sogar schlechter wird, meiner Meinung nach, weil es halt wirklich so eine Spaltung gibt, entweder oder. Es gibt dann nur rechts oder links und es wird sehr schwierig, auch in Diskussionen sozusagen was zu erreichen, weil sobald du in eine Schublade gesteckt wirst, bist du dort und kannst nicht mehr raus oder wirst nicht mehr rausgelassen eigentlich. Und das, ja, finde ich eher schwierig.
Ja, finde ich, sehe ich auch als totales Dilemma. Und ich frage mich immer, würde es helfen, wenn Menschen mehr Humor hätten oder mehr Humor-Schulung hätten. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Ich bin als Unterfränkin, auch wenn man es mir nicht immer anhört, ich komme aus dem tiefsten Unterfranken, ich bin mit Fasching und Humor aufgewachsen. Wir waren von klein auf bei uns im Faschingsclub, heißt es. Und ich habe jedes Jahr erlebt, dass Lokalpolitiker und Menschen aus meinem nächsten Umfeld da auf den Bühnen oder auf der Bühne verarscht wurden. Aber in einem, also wir haben von klein auf gelernt einzuschätzen, wo ist die Grenze? Und wir haben gemerkt, dass da sitzen ja alle anderen aus unserem Umfeld und hören zu. Und wie reagieren die? Wie lachen die? Und so hat man auch irgendwie, finde ich, ein Feeling mitbekommen. Da bin ich sehr dankbar für dieses was ist lustig, was müssen die Leute auch mal aushalten? Also es war auch immer bei uns ein Spruch, wenn du Bürgermeister bei uns wirst, dann musst du es aushalten können, dass einmal im Jahr an Fasching einfach, dass du dran bist. Aber es war nie verletzend. Es hat immer die Grenze gehalten. Und wenn es verletzend wurde, dann hatten wir alle einen Konsens. Und dann wurde da irgendwie, hat sich dann eine Gruppendynamik aufgebaut, die dann auch schon fast wieder in so einen Schutzmechanismus umgeschlagen ist. Und das ist was total Schönes, wenn in so einem kleinen Kreis, jetzt wie in der Gemeinde oder Ortschaften im ländlichen Bereich, sowas passiert. Und ich frage mich, bräuchten das vielleicht manchmal mehr Menschen, so mit Humor konfrontiert zu sein? Fehlt manchmal Umgang mit Humor und auch die Selbstreflexion über Humor? Ich finde das einfach was ganz, ganz Spannendes. Man lernt sich selbst total kennen. Wo sind meine Grenzen? Bis wohin kann ich gehen?
Ja, man könnte auch sagen, es muss sich oder sollte sich vielleicht nicht jeder so ernst nehmen. Weil je mehr man sich sozusagen selber ernst nimmt, desto schwieriger wird es natürlich auch, mal über sich zu lachen oder vielleicht auch ein bisschen lockerer zu reflektieren. Und ich glaube schon, dass die Gesellschaft das auch durchaus verlernen kann, sozusagen diesen Konsens zu haben, wo ist die Grenze, und manchmal tut es vielleicht ein bisschen weh, aber das ist ja auch ein Ventil sozusagen. Der Fasching ist ja auch ein Ventil. Diese Dinge sind ja auch kulturell bedingt ganz wichtig, dass eine Gesellschaft sozusagen immer wieder mal sozusagen auch raus darf aus sich und alles hinter sich lassen kann für einen Moment, damit es diesen reinigen Prozess gibt, wenn man so will. Und das würde ich jetzt nicht immer so restriktiv auch abdrehen wollen, weil das fehlt dann irgendwie. Dann kommt es halt woanders zutage und das ist dann meistens auch nicht besser.
Wie ist es, wenn ihr, weil du vorhin meintest, so das sind die Eisbrecher dann so ein bisschen, also der Kontakt zu eurem Publikum. Wie fühlst du dich beim Anfang vom Auftritt und beim Ende? Tut sich da was bei dir auch, dass du merkst, du wirst irgendwie, du wirst auch irgendwie entspannter vielleicht? Oder wie nimmst du das selber wahr? Nimmst du vorher, weil ich kann mir vorstellen, am Anfang ist es ja immer ganz spannend, wenn man auch vor einem neuen Publikum ist, vielleicht in einer neuen Stadt. Jetzt gerade mit eurem Jubiläumsjahr tourt ihr ja total viel rum und seid an Orten, wo ihr vorher noch nicht wart. Wie ist so dieses Vorher-Nachher? Hast du das?
Nein, weil wenn wir auf die Bühne gehen, also das ist jetzt nichts, was mich jetzt besonders unter Spannung versetzen würde oder wo ich mich dann frage, es ist schon, keine Ahnung, wenn wir jetzt nach Japan fahren, da waren wir jetzt länger nicht, durch Corona bedingt, und das ist dort ein bisschen anders vom Publikum her, weil die Menschen eine andere Art von Verhaltensmuster im Konzertshaus generell haben, also die sind jetzt nicht so outgoing wie bei uns, die sind sehr verhalten, erst einmal während der Show, aber nachher dann gar nicht. Also die applaudieren dann oft frenetisch und es gibt dann in Asien immer so eine Autogramm- und Fotografie-Selfie-Session. Da stehen oft 500 Leute da und man kommt da oft eine Stunde nicht aus der Halle raus. Ja. Sowas gibt es bei uns überhaupt nicht. Das würde auch bei uns keiner tun, wenn wir sind oft im Winter in Japan. Da hat es draußen dann, keine Ahnung, 0 Grad oder noch kälter und die Leute stehen da wirklich eine Stunde und warten, dass sie da noch reinkommen oder einen dann noch kurz sehen. Also das sind dann Dinge, wie gesagt, das ist gesellschaftlich ein bisschen unterschiedlich. Aber grundsätzlich ist es so, im Laufe eines Konzerts schwingt sich das natürlich schon auf und es ist dann zum Schluss meistens eine sehr fröhliche oder ausgelassene Stimmung, das steckt natürlich immer an. Das macht ja auch Spaß. Das ist auch der Grund, warum das, was wir machen, auch beim Spielen so Spaß macht, weil man einfach diese Energie spürt. Also wir schicken viel Energie ins Publikum Und das Publikum schickt natürlich dann auch im Laufe des Abends viel Energie zurück und das ist das Schöne. Das macht auch Spaß. Und das Coole ist auch, weil wir halt mehr oder weniger keine Worte benutzen oder zumindest nicht so benutzen, dass sie irgendwie jetzt relevant wären für die Show, dass das eben überall funktioniert. Ganz egal, wo wir sind, das geht überall und die Leute verstehen es auch. Es kann schon sein, dass irgendein kleiner Witz da und dort nicht verständlich wird, vor allem wenn er an die Musik gebunden ist, weil Menschen bestimmte Musiken vielleicht nicht so kennen oder im Alltag sozusagen präsent haben. Aber grundsätzlich muss man sagen, dass Musik, und das ist dieses Schöne sozusagen, man spricht immer von dieser Sprache, von dieser Universalsprache Musik, und das wird oft auch so ein bisschen belächelt, weil es so ein bisschen ja, fast esoterisch klingt, das ist es aber nicht. Musik ist wirklich eine universelle Sprache und das kann man auch sehr schön über die Wissenschaft belegen, wenn man schaut, wie Kinder sozusagen ihre Muttersprache lernen, dann ist das quasi erstmal eine Statistik, die sie aufnehmen, wie Sprache klingt und nicht, was sie sagt. Also die Kinder lernen nicht Inhalte sprachlich und lernen die Sprache, sondern die hören eine Melodie und die lehrt ihnen sozusagen, die Sprache dann irgendwann zu verstehen. Und deswegen ist es auch völlig egal, welche Sprache man lernt. Also man kann ein Kind aus Österreich nach Asien bringen und ihm dort eine asiatische Muttersprache beibringen, weil es dann eben auch diese Statistik lernt und dann diese Sprache irgendwann kann. Und Statistik meint sozusagen, wie Musik eben auch funktioniert, so funktioniert Sprache ja auch als Melodie erst einmal. Und das immer schon. Das ist etwas, was die Menschheit einfach versteht, weil es sozusagen ganz tief in unserer Genetik verankert ist. Und das ist das Schöne, dass man Musik eben auch alle erreichen kann, egal ob man sich verstehen kann oder nicht.
Mhm. Ja, finde ich. Und das ist ja eine super Kombi, also superlativ fast schon, Musik und Humor. Und wie siehst du es? Ich hatte jetzt so den Gedanken, Humor in unserem Berufsfeld, ich meine jetzt für dich, so wie du arbeitest, da ist viel Humor, aber würdest du sagen, wir könnten in unserer Klassikszene, gerade Orchesterbereich, mehr Humor vertragen? Wie ist deine Erfahrung?
Ja, ich denke schon, weil es natürlich auch durch die Zeit ist diese Kultur so gewachsen, wie sie ist. Sie ist sehr groß, es spielt sich tendenziell in sehr großen Hallen auch ab, also natürlich von ganz klein auf ganz groß. Aber es hat dann immer so ein striktes Protokoll, da vorne steht oder sitzt wer und unten sitzt wer und hört, oben wird gespielt, unten wird gehört. Natürlich ist es schön, wenn es sozusagen ein bisschen aufgelockert ist und man Musik auch sozusagen, auch wenn es eine durchaus herausfordernde Musik ist, man mit einem lachenden Herzen konsumieren kann. Wie gesagt, schwierig finde ich in diesem Zusammenhang immer die sozusagen Vermittlung, dass es auch funktioniert, weil ich bin kein Freund eben davon, dass man das irgendwie bemüht und dann geht es aber nicht. Da ist mir lieber, es ist kein Humor. Ja, man kann sich auf die Musik konzentrieren, also man fühlt sich immer auf eine gewisse Art ein bisschen herausgefordert, auf irgendwas zu reagieren, auf was man eigentlich gerade nicht reagieren mag. Also ich finde, es ist beides möglich. Man muss auch nicht jetzt die Grenzbereiche extra ausweiten. Es funktioniert sowieso, so oder so. Ja. Aber natürlich, ein bisschen Humor ist immer gut, weil es lockert halt auf, es bricht halt das Eis.
Ja, genau. Und ich finde, es gibt so ein paar, oder vielleicht hast du auch Erfahrung gemacht, es gibt Dirigenten auch, wo man merkt, die könnten jetzt lustig sein, oder die könnten eine Situation auch irgendwie situativ für sich nutzen, aber sie müssen es nicht machen, aber man fühlt irgendwie, man hat so ein Gefühl, da bin ich irgendwie gebettet. Also das, ich weiß nicht, ob es dir da auch so geht. Ich finde, Blomstedt ist so jemand, wo man das Gefühl hat, das ist so, vielleicht liegt das auch am Alter, aber es ist so ein herziger Mensch und er könnte auch einfach sich rumdrehen und einen Witz erzählen. Und es würde funktionieren. Das ist so jemand, wo ich denke, und das ist ich glaube, das ist auch etwas, was das Publikum merkt, da ist eine andere Stimmung, da ist ein anderer Vibe. Was jetzt nicht bedeuten soll, dass ich möchte, dass alle lernen, so zu sein wie er, und dann wäre jetzt wieder dieses Konstruierte, sondern ich möchte nur einfach aufzeigen, da passiert was, ohne dass es ins, wie du vorhin auch gesagt hast, schnell immer mal ins so esoterisch Verklärte abdriftet, sondern dass wir uns damit auseinandersetzen, aus was wir gemacht sind, und Humor hat einfach so eine krasse Wirkung auf unser ganzes System, aufs Gehirn, auf unser Nervensystem, Damit sollten wir uns auseinandersetzen. Und einfach jeder für sich selber prüfen, wo stehe ich denn mit meinem Humor? Also, wie ich vorhin schon gesagt habe, man lernt ja total viel über sich selber kennen.
Hm.
Ja. Ja, hast du Erfahrung gemacht jetzt mit den Dirigenten nochmal?
Ja, ich habe schon gelernt, dass vor allem wirklich sehr gute Dirigenten natürlich sehr charismatische Persönlichkeiten sind. Also die müssen das auch sein, weil das wirklich ein sehr schwerer Job auch ist, sozusagen ein so großes Kollektiv so zu führen, wenn man will, dass das zutage tritt, was eben zutage treten soll. Und ich denke schon, dass über die Jahrzehnte jetzt, da der Stil sich auch natürlich verändert hat, früher ist das sehr, sehr streng und sehr, sehr von oben herab gewesen. Das weiß man auch noch von den früheren großen Dirigenten. Da gibt es ja auch teilweise diese Probenausschnitte, wo man die dann reden oder auch schimpfen hört. Das ist wahrscheinlich zum großen Teil eh Gott sei Dank vorbei, weil das lässt sich heute eh keiner mehr bieten. Trotzdem glaube ich, dass dieses Charisma, das diese wirklich großen Dirigenten ausmacht, und so viele gibt es davon nicht, auch zu Recht, weil diese Kraft, sozusagen diese Energie, so viele Menschen gleichzeitig etwas tun zu lassen und es vor allem genau so tun zu lassen, wie man das will, das kann nicht jeder. Und das ist wirklich eine unheimliche Kunst. Und ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass diese Menschen oft sehr humoristisch sind. Sie können es nur in der Situation nicht zeigen, weil es oft eben auch nicht den Zweck erfüllt, den es braucht. Es braucht in der klassischen Musik, vor allem wenn es komplex zugeht, natürlich eine gewisse Art von Disziplin auch und Strenge, damit Dinge funktionieren. Aber manchmal ist ein kleines Lächeln natürlich dann eh schon ein unheimlicher Jackpot, wenn es dann mal übers Gesicht huscht. Und das gibt es schon auch immer wieder. Also ich habe da eigentlich selten schlechte Erfahrungen gemacht. Eher so mit den wirklich Älteren, mit den Jüngeren eigentlich nicht so. Das ist... hat sich schon auch ein bisschen gebessert und schadet auch der Musik nicht. Also ich finde, Leichtigkeit tut immer gut. Und absolut. Wie du gesagt hast, Lachen ist wirklich etwas, auch neurologisch gesehen, es gibt meiner Meinung nach nichts Gesünderes. Also wenn man viel lacht, geht es einem einfach gut. Ich sehe das bei mir selber. Also wenn es mir schlecht geht, dann versuche ich irgendwie irgendwas zu kriegen, was mich lachen lässt, weil dann ist es fast wie weggeblasen. Und das ist meiner Meinung nach einer der besten oder eine der besten Medizin, die es überhaupt gibt.
Ja, und der Begriff Leichtigkeit bringt mich gerade wieder, also ich erwähne immer wieder ganz gern so Themen aus dem Emotionscoaching. Wir arbeiten viel mit dem Motivkompass und der Motivkompass ist quasi die runtergedampfte Suppe aus ganz vielen psychologischen Modellarbeiten und Leichtigkeit ist etwas, was wir als Grundbedürfnis haben und das korreliert ganz stark oder ist ganz eng verbunden mit Ordnung und System. Also, dass wir in uns eine Kohärenz und eine Ruhe und Entspanntheit und Ordnung erzeugen können, dafür brauchen wir einen Zugang zu Leichtigkeit und Lachen. Und diese Leichtigkeit und Lachen wird am besten nicht über jetzt einen Witz aktiviert, sondern über das Gefühl, den Gedanken von Ehrfurcht. Von was ehrfürchtig sein. Und ich glaube, dass sowas auch total zuträglich dann wieder für Humor ist oder für Humorverständlichkeit. Also das ist alles sehr, sehr eng verwoben. Und was ich ganz, ganz spannend finde, sowohl beim Humor als auch jetzt kriege ich nämlich so langsam die Kurve zur Kälte, also gerade beim Humor ist die Überraschung, der Überraschungseffekt ganz entscheidend, weil die Pointe schmeißt dich ja ganz woanders raus. Also du hast am Anfang der Pointe eine andere Erwartung und dann wirst du überrascht und das macht so witzig. Und Überraschung stärkt nachweislich den Effekt von etwas, sowohl im Positiven bei einem Witz, aber auch bei was Negativem, wenn ich jetzt einen Unfall habe oder unverhofft irgendwie was Komisches passiert, stärkt die Emotion, ich glaube, 3- bis 10-fach. Bin mir nicht ganz sicher. Und das ist das Tolle bei einem guten Witz. Jetzt ist die Frage, macht die Überraschung das auch bei der Kälte? Das wäre jetzt dann quasi die Überleitung hin zur Kälte. Aber bevor wir jetzt da näher drauf eingehen, da hole ich dich nachher wieder zurück, wäre jetzt meine Frage, wann kam die Kälte in dein Leben?
Die Kälte, die kam so 2016, 2017 aufgrund eines Umstands, der mich schon lange sehr beschäftigt hat und der sehr mühsam war. Ich war sehr viel krank, jetzt nicht schwer krank, sondern einfach immer verkühlt und erkältet. Und wenn mich sozusagen irgendwas erwischt hat, dann hat das ewig gedauert, bis ich das losgeworden bin. Also ich hatte so Sinusitis-Geschichten, die haben oft wochenlang gedauert. Ich habe mich irgendwo im kalten Zug ein bisschen verkühlt und hat dann Nebenhöhlenentzündungen, Stirnhöhlenentzündungen, Ohrenentzündungen, alles wirklich am laufenden Meter, und das hat halt immer ewig gedauert, bis es ausheilt. Das hat mich sehr natürlich beschäftigt und auch gebremst, weil ich eigentlich gern Sport mache und das kann man dann alles nicht machen. Und so bin ich dann eigentlich auf diese Kältegeschichte gekommen, Atem- und Kältearbeit. Und das hat es extrem gebracht. Also ich habe diese Phänomene nie mehr gehabt. Es ist nicht so, dass ich nicht wieder krank werden könnte, wenn man zu wenig schläft, wenn man zu viel Stress hat, zu viel arbeitet, kann man krank werden, logischerweise, weil das Immunsystem da einfach leidet, wenn man zu wenig Regeneration hat. Die Frage ist nur, was der Körper dann eben macht, wenn es kippt. Und früher ist es halt extrem kippt bei mir und jetzt kippt es halt ganz normal. Bin ich ein paar Tage angeschlagen und dann ist es wieder gut. Und da bin ich sehr dankbar dafür, weil das war wirklich eine ganz mühsame Zeit, vor allem beim Spielen. Wenn man unterwegs ist, wird man natürlich auch nicht unbedingt leichter gesund. Und diese Wochen an Entzündungen, die habe ich seitdem nie wieder gehabt und da bin ich sehr dankbar dafür. Abgesehen von vielen anderen Aspekten, die sehr, sehr toll sind, die sich dann im Laufe der Zeit eingestellt haben. Also in Summe eine sehr lebensverändernde oder verbessernde Geschichte auf jeden Fall.
Okay. Und wie hast du das gefunden? Also du bist jetzt mittlerweile Wim Hof Instructor, oder sagt man das?
Ja.
Ja. Bist du gleich auf Wim Hof gestoßen? Oder wie kam das, dass du gemerkt hast, Kälte ist die Lösung oder der Lösungsweg, den ich da einschlagen will?
Ja, das war ein glücklicher Zufall. Ich hatte eine Amerika-Tournee und bin da gerade rüber, habe dann eine zweite Runde Antibiotika schon nehmen müssen, was ich wirklich nie mache oder überhaupt nicht gerne tue. Das ging halt nicht anders wegen dem Fliegen und der Ohren. Das hat der Arzt halt richtigerweise auch so verordnet, weil das halt sonst auch wirklich zu mitunter bleibenden Schäden führen kann, wenn man mit so entzündeten Ohren ins Flugzeug steigt. Und da habe ich jemanden kennengelernt in Amerika auf einer Masterclass, der mir davon erzählt hat, und ich habe das dann gleich ausgecheckt und habe damit unheimliche einfach Veränderungen gemerkt. Ich habe halt viel mit Atem schon gearbeitet, auch damals, und habe das richtig gemacht und richtig verstanden. Und habe gemerkt, da ist irgendwas passiert. Ich habe mich dann eben mit meiner Erkältung in mein Hotelbett gelegt und habe diese Atemarbeit gemacht, eine halbe Stunde lang, und bin aufgestanden und es war alles wie weggeblasen und ich konnte mir das überhaupt nicht erklären. Also für mich war das wirklich wie so ein kleines Wunder, wo ich mir gedacht habe, was ist denn jetzt bitte passiert? Kann ja nicht sein, dass ich seit Wochen da herumlaboriere und dann mache ich eine halbe Stunde Atemarbeit, wohlgemerkt sehr intensiv, aber das war dann weg. Und da fing wirklich eine unheimliche Reise an, wo ich sehr viel gelernt habe und auch sehr viel Erfahrungen machen durfte, die wirklich extrem interessant waren, und das hat bis heute nicht aufgehört. Also ich habe mit der Atmung angefangen, dann bin ich viel später eigentlich erst zur Kälte gekommen, es hat fast ein ganzes Jahr gedauert, weil ich so mit der Atmung beschäftigt war und so begeistert war auch von diesen Effekten, die da einhergehen. Habe dann mehr und mehr mich im Sport auch gefunden, weil es einfach eine unheimliche Leistungskraft auch schafft sozusagen. Habe mich dann auch viel mit Ernährung beschäftigt und mit Stoffwechsel und habe dann auch eine Mentaltrainer-Ausbildung gemacht, habe auch noch eine weitere Atem-Ausbildung gemacht mit Oxygen Advantage. Also es gibt ganz, ganz viele Sachen, die dann da auf dem Weg sozusagen, die ich da mitnehmen konnte. Und das hat auch bis heute nicht aufgehört. Ich finde es einfach wahnsinnig faszinierend und interessant, was man mit sich selber alles anstellen kann und was man alles lernen kann, was alles da ist, was man einfach teilweise nicht weiß oder vielleicht auch verlernt hat. Das ist eigentlich das Hauptthema, das mich so fasziniert an der Geschichte. Und ja, so kam das zustande damals.
Ja, ich sehe das genauso, dieses sich mit sich auseinandersetzen. Dinge, die man noch gar nicht über sich weiß, über seinen Körper auch. Also das ist ja auch so mein Credo. Ich möchte verstehen, wie Dinge funktionieren, gerade wie Bewegung funktioniert, wie Atmung funktioniert. Ich gehe an Atmung, vielleicht gehen wir an viele Dinge ähnlich ran, aber haben einen unterschiedlichen Zugang. Aber das ist total faszinierend, dieses dadurch zu entdecken. Ich denke, da geht es ja genauso, zu merken, was für ein Megapotenzial in einem steckt. Jetzt allein, wenn du da diese Atemübung gemacht hast, hast gemerkt, boah, was da für Kräfte freigesetzt werden. Mhm. Und vorher hat man das nie gemacht, aber es war schon immer möglich. Oder es steckt ja in einem. Und was dann eben, wenn man die Tools für sich irgendwie einen Zugang findet und beherrscht, was man da freisetzen kann, das finde ich hoch, hoch spannend.
Ja, absolut. Ja. Also das ist was, das ist wirklich eigentlich unsere Natur. Also der Mensch ist ja in der Natur sozusagen erschaffen worden oder mit der Natur. Und da wir uns von der Natur auch durchaus abkapseln, auch in unserer Art von Zivilisation, führt das einfach, wenn man so will, blöd gesagt, zu sehr viel Degeneration auch irgendwie. Und wenn man diese Dinge wieder rückgängig macht, im Sinne von, man geht wieder in die Natur, beziehungsweise man setzt sich der Natur aus, nämlich all dem, was die Natur bietet, weil die Natur hat uns wirklich perfekt konstruiert. Und wenn wir in die Natur gehen, dann funktionieren wir auch wieder perfekt. Mhm. Und das ist das Coole dran. Man muss da gar nicht so viel tun. Man muss sozusagen nur wieder die Grundvoraussetzung herstellen. Dann lernt der Körper sofort wieder diese Dinge, die er eigentlich schon immer konnte und wusste, aber mit denen er nicht mehr konfrontiert wurde. Und das ändert ganz, ganz viel. Das ändert viel in der Wahrnehmung, das ändert viel im Denken, das ändert viel einfach neurologisch im Gehirn und natürlich ganz viel im Körper, weil der Körper einfach wieder zu Kräften findet, die immer schon da waren, aber nie genutzt wurden oder wenig genutzt wurden. Und die Kälte ist da ein ganz ein tolles Beispiel dafür, weil die Natur uns über diesen langen Entstehungsprozess der Homo sapiens existiert seit 300.000 Jahren und unsere Zivilisation, lassen wir es mal 5.000 Jahre sein ungefähr, das ist eine extrem kurze Zeit, die sich massiv oder uns massiv verändert hat. Vor allem, wenn man jetzt in unserer Zeit mal zurückschaut, die letzten 50 Jahre oder 150 Jahre. Und in dieser extrem langen Entwicklungsgeschichte des Menschen, nämlich unseres Menschentyp, der wir jetzt einfach sind, ist da ein Programm entstanden, das nach wie vor genauso da ist. Und deswegen reagieren wir ja auch im Stress teilweise ganz anders, als es uns lieb ist, weil die Natur uns halt als Naturgeschöpfe den Stress so sozusagen wahrnehmen lässt, wie es in der Natur halt nötig ist, um schlicht und ergreifend zu überleben. Und mit dem kommen wir heute halt einfach teilweise logischerweise nicht gut zurecht, weil es natürlich überhaupt nicht in das Konzept passt, in dem wir heutzutage leben. Mhm. Also da gibt es ganz viele sehr interessante Sachen.
Ich finde es auch ganz auffällig, was ich so in letzter Zeit für mich viel beobachte, ist dieses Wissen um den Stress und dieses Reptiliengehirn und Flucht und Starre und solche Sachen. Das sind schon alles Dinge, die so langsam, die hört man so oft, das ist schon so der Konsens. Aber was ich finde, ist so, alle sagen dann quasi, ja, weiß ich schon, aber keiner macht's. Also es ist ganz theoretisch ist ganz viel Wissen schon da, weil überall wird auch vom Nervensystem gesprochen. Aber dieses wirklich Umsetzen, dieses Tun, finde ich, machen noch ganz wenige, weil sie meinen, allein dadurch, dass ich es verstanden habe oder kognitiv irgendwie erfassen kann, reicht es schon. Das ist aber so ein kleines bisschen, finde ich, die Krux, weil erst über den Körper, über die wirkliche Erfahrung vom Körper greift das System, weil die meisten Dinge über die Sensorik ins Gehirn, also über die Wahrnehmung, über die Körperempfindlichkeit im Gehirn was verändern. Und dann ist jetzt etwas, wenn ich mich mit Kälte konfrontiere, dann werde ich krass konfrontiert. Also das ist ja wirklich eine extreme Situation. Jetzt, wie war das denn, als dann die Kälte dazu kam? War das dann nochmal, dass du gemerkt hast, wow, das hebt nochmal alles ganz woanders hin? Oder war das irgendwie was noch dazu kam? Also ich weiß nicht, ob das jetzt verständlich ist. War das ein neues Tool oder hat das alles, was du bisher gemacht hast, noch mehr intensiviert?
Nein, es ist einfach ein anderes Tool und es muss auch nicht die Kälte sein. Man kann auch die Hitze nehmen, man kann auch andere Stressoren nehmen. Es geht eigentlich gar nicht um das Werkzeug, sondern es geht um den Stress. Also man muss sich mal verabschieden von dem Gedanken, dass Stress was Schlechtes ist, sondern man muss verstehen, dass Stress etwas ist, das unser Körper sogar dringend braucht, um sozusagen die Kräfte zu entwickeln, die da sind. Man spricht da von dem hormetischen Stress. Das ist sozusagen ein Stressimpuls, der den Körper stärkt. Wir verstehen unter Stress oft was anderes oder beziehungsweise eher was Chronisches, was uns schwächt und was uns eigentlich was wegnimmt, logischerweise, weil die Erholung fehlt. Aber wenn man hormetischen Stress richtig sozusagen einsetzt und die Natur hat oder stellt viel hormetischen Stress zur Verfügung, dann ist es immer ein kurzer, heftiger Stress mit einer Entspannung nachher. Und das lässt uns wirklich stärker werden, das lässt uns wachsen und das lässt uns zu dem werden, was wir eigentlich sein können. Im Gegensatz zum chronischen Stress, der halt sozusagen auslaugend und quasi verbrauchend wirkt und der uns natürlich gar nicht hilft, sondern eigentlich überhaupt nichts Positives mit sich bringt. Und wie du auch richtig gesagt hast vorher, das Wissen ist da und man liest und hört viel, man stumpft fast, wenn man
so will, ein bisschen ab. Man stumpft fast ab.
Weil man eigentlich immer das Gleiche hört und das Wissen ist nett und schön, es ist aber eigentlich in Wirklichkeit nicht viel wert. Wert ist die Erfahrung, wert ist sozusagen das Tun. Wenn ich diese Dinge tue, wenn ich sie sozusagen meinem Körper, meinem Geist zuführe, dann verändert das etwas. Und diese Dinge, die da gemacht werden können, die sind ja keine Erfindungen unserer Zeit, die gibt es ja schon so lange, wie es die Menschheit gibt. Kalte Kulturen im Norden waren immer Eisbaden, weil das einfach ein Teil ihrer Kultur sein musste, um in dieser Umgebung leben zu können. Genauso wie Hitze ein Teil der Kultur von Menschen ist, die in der Hitze leben. Und von daher ist das gar nichts Neues, nur dass wir durch unsere Art des Lebens in unserer Zivilisation uns einfach abkapseln können und das nicht mehr sozusagen an uns heranlassen müssen. Und das kann oder mag komfortabel sein, aber da haben wir dann eben schon das Problem der Komfortzone, aus der wir nicht mehr rausfinden. Komfortzone ist ja was Gutes und auch wichtig, um sich zu erholen, aber wenn sie permanent ist, dann wird sie sozusagen eigentlich zu einem chronischen Problem, wenn man so will.
Genau.
Und
ja,
wie gesagt, das Tun ist das eigentlich Wesentliche. Und ich glaube, der Mangel momentan ist eher da, dass den Menschen gezeigt wird, wie diese Dinge gehen, weil das ist auch gar nicht immer so ganz klar und einfach. Also ich beobachte das sehr viel, wenn man jetzt auf YouTube schaut, was man gerade mit Eistraining da für Sachen sieht. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist der Schaden oft größer als der Nutzen, weil bestimmte Dinge muss man schon wissen, damit man es richtig macht. Wenn ich jetzt einfach irgendwo ein Eisbad nehme, ohne vorbereitet zu sein und vor allem ohne zu wissen, was ich nachher tun muss, weil da geht es eigentlich dann darum, dem Körper wirklich was Gutes zu tun oder ihm eben zu schaden, dann braucht es da einfach ein bisschen Wissen dafür, weil ich sehe natürlich oder ich kriege natürlich auch mit, dass Leute das genau einmal probieren und nie wieder, verständlicherweise, weil wenn das in die falsche Richtung geht, dann gibt es auch kein Argument sozusagen, wenn die Erfahrung schlecht ist, das wiederzumachen. Und wenn man eine gute Erfahrung macht, dann ist es genau das Gegenteil. Man kann eine richtig gehende Sucht entwickeln. Das macht so wahnsinnig Spaß und es macht vor allem glücklich. Das ist auch etwas, was man natürlich im Blut richtig messen kann, wenn man Kälteerfahrung macht oder auch teilweise Atemerfahrung macht, dass das sich in unserem Blutbild in Form von Botenstoffen ganz deutlich abzeichnet, die wirklich einfach glücklich machen. Es gibt ganz viel Serotonin- und Dopaminausschüttung und nicht nur das, es gibt eben auch sehr viele antientzündliche Proteine und weiße Blutkörperchen, die gebildet werden. Also alles Dinge, die unseren Körper einfach stärken, ihn sozusagen wehrhaft machen. Und nicht nur jetzt, was die Krankheit betrifft, sondern auch was sozialen Stress betrifft. Also man kriegt einfach ein bisschen ein dickeres Fell. Und das ist einfach etwas, muss ich ganz ehrlich sagen, auf das möchte ich nicht verzichten, weil das ist einfach super, wenn man das hat. Man muss es ja nicht immer anziehen, aber man hat es zur Verfügung, wenn man es braucht.
Mhm. Ja, mir kamen jetzt mehrere Assoziationen. Also dieses Entzündungshemmend hatte ich vorhin auch schon den Gedanken. Ich muss es nochmal nachschlagen, ich werde es im Outro dann nochmal anhängen, aber ich bin mir fast sicher, dass es auch die Ehrfurcht ist, wieder dieses Feld der Leichtigkeit, was nachweislich die Entzündungswerte hemmt im Körper, genauso wie die Kälte, also Humor und Kälte ist auch da wieder sehr, sehr gleich unterwegs. Und dieses, was du gesagt hast mit dem, wenn man sich auf YouTube was anschauen kann, oder das ist ja auch, also Ich liebe soziale Medien, weil ich irrsinnig viel da lernen kann. Das ist für mich wie eine Bibliothek. Also ich bin, wenn ich auf Instagram unterwegs bin, dann lerne ich fast zu 100% was Neues dazu. Selten, dass ich einfach mal so da durchrate. Aber ich glaube, es gibt ganz viele, die sich da so ein kleines bisschen catchen lassen und dann irgendwie wohlgeformte Menschen mit tollen Körpern sehen, die irgendwo in Sibirien in so ein Eisloch reingehen und danach, weiß ich nicht, sich in ihrer selbstgebauten Jurtehütte irgendwas Tolles basteln und damit Millionen im Monat verdienen. So, das ist so ein kleines bisschen dieses Trugbild, dem vielleicht manche hinterher eifern wollen und dann meinen, ah, jetzt muss ich einfach nur in die Kälte hüpfen oder jetzt hüpfe ich einfach mal in die Kälte und mach das mal so, ne, ohne mir, wie du sagst, vorher wirklich Gedanken zu machen oder mich da einleiten zu lassen. Und das ist so ein bisschen, was ich schade finde, dass aus vielen Dingen, ich möchte nicht sagen aus allem, aber aus den meisten Dingen so ein Hype gemacht wird. Und dass auch dieses mit der Kälte, es wird aus allem so ein Trend gemacht. Und es wird gar nicht geguckt, hey, um was geht's denn da eigentlich wirklich? Das hat ja immer was mit mir zu tun. Was macht es mit mir? Und für wen mache ich das jetzt? Mache ich das jetzt für irgendein tolles Instagram-Posting? Oder mache ich das jetzt, weil ich mich mal wirklich mit mir auseinandersetzen will? Und ich war lustigerweise gestern am Chiemsee und der war kalt für mich. Und ich dachte mir, das ist vollkommen ausreichend, weil ich bin da rein und mir haben meine Beine wehgetan. Ich bin super empfindlich an den Füßen und an den Knien und bin da rein und habe mir gedacht, ich bin da jetzt einfach und halte es aus. Und das hat mir schon gereicht. Andere würden sagen, ist ja lächerlich, da schwimmen keine Eisschollen rum. Aber das muss ja gar nicht sein, oder?
Nein. Ich war gestern auch schwimmen und das war super. Man muss es ja nicht immer quasi auf die Spitze treiben, sondern es geht, wie ich vorher gesagt habe, bei hormetischem Stress um einen kurzen Impuls und der ist jetzt auch absolut gegeben, auch wenn es nicht mehr ganz so kalt ist draußen. Und das ist auch völlig ausreichend. Also man muss nicht jeden Tag einen Weltrekord aufstellen.
Ja.
Und ich sehe es genauso wie du, es wird in den sozialen Medien fast wöchentlich irgendeine neue Kuh durchs Dorf getrieben. Mhm. Und das ist schade, weil natürlich die Sachen sich inflationär wahnsinnig entwerten dadurch. Genau. Und ich finde es schön, auch auf Social Media sozusagen Impulse zu kriegen. Das Problem ist einfach die Menge. Es ist einfach eine überbordende Masse an irgendwas mittlerweile, dass es schwer wird oder schwerer wird, sozusagen zu unterscheiden, was wirklich interessant oder gut und wirklich auch benefitär ist und eben was nicht. Aber ich glaube trotzdem, das ist halt wieder die Eigenverantwortung, die meiner Meinung nach, je mehr Freiheit wir haben, desto stärker muss auch die Verantwortung sein, zu unterscheiden, was bringt es und was bringt es nicht. Und das ist auch ein Lernprozess und so findet jeder dann auch zu dem, was er letztlich sucht. Und klar, wenn man was lernen kann oder wenn sich sozusagen Information anbietet, ist das immer eine tolle Sache, keine Frage.
Ja, und es ist dieses Wort Eigenverantwortung, was auch schon wieder total negativ besetzt ist teilweise. Aber ich liebe es, ich finde es super, weil wenn man lernt, eigenverantwortlich zu handeln, dann es ist einfach gut und das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Und das ist das, was in der Zukunft, glaube ich, auf uns wartet, dass wir immer mehr herausgefordert werden, eigenverantwortlich zu handeln und uns zu informieren. Wie ist es denn jetzt, wenn du mit deinen Studenten arbeitest? Ist Humor und Kälte oder jetzt sag ich, jetzt, du hast ja gesagt, es muss nicht unbedingt die Kälte sein, sind Extreme und solche Reize was du bewusst einsetzt? Und wenn ja, wie, bei wem und wie sieht das so aus? Wie vermittelst du das?
Ja, also ich fahre jetzt keinen besonders weichen Streichelkurs mit meinen Leuten. Das sehe ich nicht in meiner Verantwortung, sondern ganz im Gegenteil. Ich schaue, dass ich die vorbereite auf das, was das Leben halt später mit sich bringt. Und das ist als Musiker in dem Fall nicht immer ganz einfach. Also wir machen im Grunde wöchentliche Vorspiele, wo jeder sich einmal präsentieren muss, vielleicht ein paar Worte sagen muss, auch einfach eine Situation, die sehr unwirtlich ist und die uns quasi so weit herausfordert, auch wieder haben wir wieder diesen hormetischen Stressanteil, dass man damit klarkommt. Und das funktioniert eigentlich gut. Es kann auch sein, dass man da mal scheitert, aber in der Regel ist es so, dass man mehr und mehr gestärkt aus dieser Situation herauskommt und dann einfach mehr und mehr auch damit und besser umgehen kann. Und das ist meiner Meinung nach ein großer Sinn, weil wir halt, wurscht in welcher Form wir uns präsentieren müssen, das kann beim Reden sein, das kann beim Spielen sein, das kann einfach auch nur mit Präsenz sein auf der Bühne, das immer sehr vorteilhaft ist für unsere spätere Arbeit dann. Und das tun wir und üben wir viel. Und das ist jetzt aber nur ein kleiner Teil. Natürlich gibt es dann auch in den Unterrichtssessions verschiedene Werkzeuge, wie man halt Dinge lernt. Und im Grunde muss es immer herausfordernd sein. Es darf nicht überfordernd sein, aber es muss immer eine gewisse Herausforderung sein. Und das ist dann sehr, sehr individuell. Also ich könnte jetzt kein Konzept präsentieren, das irgendwie Allgemeingültigkeit hat, sondern ich sehe das sehr individuell. Jeder ist da anders, jeder braucht was anderes. Der eine braucht ein bisschen mehr Zuspruch, der andere braucht ein bisschen mehr Widerstand auch vielleicht, um sich zu bewegen. Und da kriegt jeder, oder ich versuche es zumindest, möglichst das, was ihm im Endeffekt dann gut tut und was ihn weiterbringt. Und das hat natürlich immer so ein bisschen mit Herausforderung zu tun. Also weil das einfach dazugehört. Also unser Job ist herausfordernd. Der wird auch nicht leichter, je älter man wird, weil es eine auch einfach sehr körperliche und dadurch auch letztlich dann sehr geistige Arbeit ist, in der man eine gewisse Art von Resilienz und Stärke halt braucht. Und ich glaube, wenn man das früh lernt, dann hat man einfach auch die Werkzeuge, die einem später dann in vielleicht schwierigeren Lebenssituationen helfen, weil das vergisst man vielleicht oder das weiß man vielleicht auch oft nicht als Studierender, dass es ja nicht damit getan ist, dass man immer nur gut spielt, sondern es gibt ja dann im Leben andere Herausforderungen. Man kriegt Kinder, man hat vielleicht einmal kein Geld mehr oder man ist nicht mehr gesund oder man hat sonst irgendeinen Stress sozialer Art. Und dann muss man ja immer noch spielen können. Und da ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man sozusagen ein bisschen einen Puffer hat und ein bisschen eine Resilienz hat und vor allem ein bisschen Werkzeug kennt, mit dem man sich helfen kann, wenn es mal nicht ganz so rund läuft, wie man sich das wünscht, weil das bleibt meiner Meinung nach keinem erspart.
Mhm. Ja, ja. Irgendwann im Laufe des Lebens kommen ja immer Hürden. Also es wird bei niemandem, oder ich glaube auch ältere Kollegen können das bezeugen, dass das nie bei niemandem wirklich geradlinig durchgelaufen ist und dass es immer gut ist, wenn man breit aufgestellt ist vom Werkzeug. Was ich so ein bisschen, ich hatte jetzt vor kurzem eine ganz, ganz tolle Fortbildung von einem Horndozenten aus Basel. Ein Wahnsinnspädagoge, der, weil du jetzt gerade sagtest, so ein festes Konzept hast du jetzt nicht in dem Sinn, dass du quasi das abarbeitest. Aber ich kann mir vorstellen, dass du bestimmt irgendeinen gewissen Leitfaden schon verfolgst oder guckst, dass gewisse Parameter erfüllt sind. Und ich komme deswegen drauf, weil bei dieser Fortbildung das ganz inspirierend war zu sehen, oder der hat uns gezeigt, worauf ihr schaut, gerade bei ganz Kleinen, also wenn junge Schüler zu ihm kommen, was so die Dinge sind, die sie als erstes lernen und wie alles aufeinander aufbaut. Und bei mir kam wieder so dieser Bezug zu Ordnung, System und wie gut es ist, wenn jemand versteht, was er macht, eine Ordnung, ein System hat und genau weiß, wenn ich das mache, dann kann nur der und der und der Output kommen, gibt auch ein Gefühl ja wieder von Sicherheit und dadurch ist mir der Zugang dann zur Leichtigkeit möglich. Ja. Und ich glaube, dass ganz oft auch diese Ängste, mit denen wir zu tun haben, es gibt zwei unterschiedliche Ängste und ich glaube, das ist auch vielen nicht klar, diese Angst, diese soziale Angst, dass ich abgelehnt werde, dass ich nicht angenommen werde, so wie ich bin, aber auch die Angst, es kommt nicht der Output, den ich erwarte oder es, wie zum Beispiel jetzt zu Corona-Zeiten, alles macht zu und ich muss mein Geschäft schließen. Das ist eine andere Art von Angst, ja, als ich mache was Falsches und werde von meinem Umfeld abgelehnt. Und diese zwei Ängste, glaube ich, wirken auch ganz viel bei uns Musikern. Ich glaube, die meisten denken aber eher, es ist eine soziale Angst, die uns beschäftigt. Ja, ich glaube aber, ich komme gleich zum Punkt, ich glaube aber, dass ganz viel auch unterschwellige Angst wirkt oder Cortisol-Stressausschüttung, weil wir gewisse Fähigkeiten unterbewusst merken, dass wir keinen Zugang zu gewissen Fähigkeiten haben oder dass Zugänge breiter ausgebaut sein könnten. Und das ist was, glaube ich, mega Unbewusstes bei ganz vielen.
Ja. Ja, das ist schön, dass du das ansprichst, weil natürlich habe ich da auch ein ganz klares Konzept, eigentlich was zu erarbeiten ist. Das ist eh ganz klar. Ja. Ich kann es auch ganz kurz, ganz einfach runterbrechen. Es gibt für mich im Grunde genommen vier Dinge, auf die kommt es an. Erst einmal, das ist Rhythmus, das ist Intonation, das ist Artikulation und das ist Dynamik. Und diese vier Teile, die definieren im Endeffekt unsere Fähigkeit, Musik zu machen. Und ich sehe es zum Beispiel so, ich sehe nicht wahnsinnig viel Sinn, über Musik zu reden mit jemandem, der sein Instrument nicht so beherrscht, dass er sich wirklich ausdrücken kann damit. Also es ist meiner Meinung nach unsinnig, jetzt sozusagen Stücke zu spielen mit jemandem, die er nicht wirklich spielen kann, oder mit jemandem über Musik zu diskutieren, der sein Instrument nicht so spielen kann, wie er das eigentlich müsste, um wirklich Musik zu machen. Und ich sehe das genauso, wie du das gerade beschrieben hast. Ich glaube, die größte Angst, zumindest würde ich es auch bei mir so definieren, ist auf jeden Fall einmal, das abliefern zu können, was man überhaupt abliefern muss. Und wenn man eben sich nicht sicher ist, ob das gelingt, dann ist schon mal sozusagen ein schwerer Stein am Rücken, den man erst einmal bewältigen oder tragen muss. Und daraus entspringt dann erst diese soziale Angst, abgelehnt zu werden oder nicht zu entsprechen oder was auch immer danach kommt. Aber ich glaube, so diese Fähigkeit, sich überhaupt so ausdrücken zu können, wie man das möchte, das ist natürlich die größte Herausforderung bei uns, vor allem Blechbläsern. Und natürlich bei anderen Instrumenten und Instrumentalisten genauso. Aber ich lege großen Wert darauf, dass sozusagen so dieses technische, die technischen Fertigkeiten möglichst ein Niveau bekommen, die uns einfach wirklich dann auch frei musizieren lassen können. Und anhand dieser vier Parameter kann man das immer ganz schnell und leicht erkennen. Also das ist halt auch ein bisschen eine Sensibilisierung erst einmal, dass die Leute wirklich auch merken, wo da die Defizite sind, weil vieles kriegt man halt erst einmal nicht mit, weil auch unser Hirn gar nicht so gestrickt ist, das alles sozusagen immer am Schirm zu haben. Aber wenn man diese Bereiche sozusagen mal ein bisschen unter die Lupe nimmt, dann entsteht auch ein ganz anderes Qualitätsempfinden. Und wenn man in dem Fall jetzt bläserisch bei uns in der Lage ist, eben auch körperlich und geistig die richtigen Register zu ziehen, dann ist sozusagen letztlich der Zweck eines Studiums, dass man da als fertiger Musiker rauskommt oder auch wirklich Künstler rauskommt, gar nicht so das Problem. Es ist eher so das Handwerk erst einmal, das wirklich gelernt werden muss. Und das ist eigentlich die größere Herausforderung, finde ich, dass bei den Studierenden der Wille da ist, das zu tun, weil ohne dem geht es meiner Meinung nach nicht. Und auch sozusagen die Kunst, das zu bewerkstelligen, weil das ist natürlich nicht ganz einfach.
Ja, das ist absolut. Halt das ist auch für die, ich glaube, für die Lehrenden doch auch immer wieder eine Herausforderung, dem einzelnen Studenten so gerecht oder Schüler, wo auch immer jetzt Musikschule, zähle ich da auch ganz streng dazu, dem so gerecht zu werden, zu erkennen, was ist jetzt der individuelle Status quo von dem, der mir da gegenüber sitzt oder auch der. Und wie schaffe ich das, da den richtigen Input zu geben? Also das dann passgenau, finde ich immer so ein schönes Wort, passgenau für die Person zu treffen, was jetzt nötig ist.
Genau.
Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass da, also ich mag nicht immer, ich bin nicht so ein kritischer Typ Institutionen gegenüber, aber ich könnte mir vorstellen, dass manche Auswahl von Hochschuldozenten an Hochschulen nicht nach solchen Parametern abläuft, sondern vielleicht eher nach gewissen Biografien. Aber auch da ist bestimmt ein Wandel da und auch da tragen viel die Studierenden, finde ich, bei, indem sie auch kritisch sagen oder wissen, was sollte ich hier lernen? Mhm. Und das ist jetzt dieser Podcast wieder ein kleiner Funke, der vielleicht dazu beiträgt, zu verstehen, hey, vielleicht ist es eine Fähigkeit, die mir fehlt. Und vielleicht ist es eine Fähigkeit, die mir noch niemand beigebracht hat. Und ich dachte bisher immer, ich bin falsch und deswegen habe ich Angst, weil mich niemand annimmt. Aber es könnte unterschwellig sein, dass es eine Angst ist, weil ich einfach merke, eine Fähigkeit fehlt. Oder auch meinen Körper so zu nutzen, wie er gedacht ist. Also ich stelle auch immer wieder ganz oft fest, wenn ich zum Beispiel mit Musikern arbeite, was so Körperpositionen angeht, ich beschäftige mich ja viel mit Biomechanik, wie funktioniert Bewegung, wofür sind Muskeln gedacht und wo sind Körperteile hingedacht. Und wenn das mal wieder klar ist oder überhaupt mal klar ist, dann passiert was im Körper, weil jedes Gelenk gibt ja Rückmeldung, jede Stellung von jedem Gelenk gibt ja Rückmeldung ans Gehirn und sagt, das ist sicher, das ist unsicher. Und wenn mal der Körper so eingestellt ist, dass jedes Gelenk in einer Position und in einer Bewegung von Sicherheit ist, dann wird natürlich auch mental und emotional werden da Ressourcen freigesetzt. Und dann sagen die Leute plötzlich, ja krass, ich fühle mich ja viel, viel geerdeter, viel selbstsicherer. Ja. Und da haben wir noch nicht mal mental gearbeitet. Ja. Und das ist, glaube ich, auch ein Teil, der ganz oft noch so ein bisschen verkannt wird oder was jetzt erst so langsam rauskommt, gerade in der Fitnessszene beobachte ich es viel und ich hoffe, dass das jetzt auch mehr Kreise zieht eben in unserem Genre, in unserem Arbeitsumfeld, dass wir verstehen, wie der Körper funktioniert und dass alles miteinander korreliert. Mhm. Biopsychosozial.
Absolut.
Ja, ja. Ich hatte ganz, den Bogen würde ich gerne noch schlagen, ich hatte das mit der Überraschung und der Kälte. Der Überraschungseffekt ist wahrscheinlich nicht gegeben, wenn du mit diesem Reiz Kälte arbeitest. Ja. Also man wird nicht einfach ins kalte Wasser geschmissen. Nein, ne?
Ganz im Gegenteil, man wird da wirklich ganz, ganz, ganz intensiv darauf vorbereitet. Kälte ist eigentlich was man graduell aufbauen soll. Wenn jetzt jemand zu einem Kurs von mir kommt, dann gibt es die Zeit, nicht etwas graduell aufzubauen. Aber was es gibt, ist die Möglichkeit zu lernen, was wir für Fähigkeiten haben, die schon da sind, aber die sozusagen in unserem Geist nicht freigeschalten sind. Also wir können viel mehr, als wir denken, und das schalten wir dann frei. Und das ist immer lustig, weil ich sage immer am Anfang des Kurses, wird keiner frieren, das glaubt mir dann erst schon einmal niemand, logischerweise. Und wenn man dann aber schaut, wenn die Leute im Eisbad sitzen mit einem Lächeln im Gesicht und komplett entspannt sind, und das natürlich nachher bestätigen, dass das, vor allem das Eisbad, überhaupt nicht so schwierig ist, wie man erst denken würde, dann bestätigt das nur, dass eben da viele Fähigkeiten da sind, die muss man aber erst einmal aufwecken. Also ich würde niemand raten, sich jetzt in ein 2 Grad kaltes Eisbad reinzusetzen, ohne zu wissen, wie das geht, weil das geht nämlich gar nicht so schlecht erstmal. Nur was nachher passiert, da holt einen dann der Teufel. Das ist eben genau das Problem, dass der Körper zwar viel Stress aushält im Moment, aber den dann aber auch verarbeiten können muss. Und da braucht es dann schon ein bisschen Wissen, ein bisschen Führung auch, damit man da wieder gut rauskommt. Und deswegen werden die Leute natürlich da immer vorbereitet. Ganz wichtig. Und diese Vor- und Nachbereitung, das ist auch für mich eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Teil des Kurses, dass man einfach das Handwerk beherrscht, das man dann eben benutzen will. Weil wenn kein Handwerk da ist, dann kommt irgendwas raus, das kann schon funktionieren. Und es gibt halt auch Menschen, die hauen nicht so schnell was um und die halten viel aus. Es gibt aber auch Menschen, die ein bisschen vorsichtiger sein sollten. Grundsätzlich halten alle viel mehr aus, als sie denken, aber trotzdem, man sollte sich nicht sozusagen in eine Extremsituation begeben, ohne den Ausgang zu kennen. Das ist keine gute Idee. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, also wer das nicht versteht, Sicherheit muss immer ganz oben sein. Das ist das Allerwichtigste. Also der Sicherheitsgedanke ist der wichtigste. Wenn jemand zu Schaden kommt durch so ein Training, wäre das absolut das Gegenteil von dem, was da eigentlich Sinn macht.
Und auch da hast du es wieder gesagt, das Handwerk. Ja. Also wenn man das Handwerk beherrscht, ne, dann ist der Weg frei für einfach ganz, ganz viel neue Erfahrung. Was würdest du jetzt jemandem raten, der sagt, okay, ich möchte meine Grenzen erweitern?
Naja, dann muss man die Grenzen suchen. Das ist erst einmal ein durchaus intellektueller Zugang, mal zu schauen, wo sind denn meine Grenzen oder wo glaube ich, dass meine Grenzen sind. Und dann kann man ja anfangen, diese Grenzen ein bisschen zu erweitern. Immer natürlich mit eben diesem Sicherheitsgedanken im Hinterkopf. Aber da gibt es ja tausend Möglichkeiten. Man kann ja seine Grenzen auf allen Ebenen des Lebens sozusagen erweitern. Grundsätzlich ist immer klug, wenn man mal versteht, dass wir uns logischerweise gern und fast immer in der Komfortzone bewegen. Das ist halt auch ganz tief in unserem menschlichen Bedürfnis nach Energiesparen abgespeichert. Der Mensch ist ein fantastischer Energiesparer. Das hat ihm die Natur auch beigebracht. Das Problem ist nur, dass sozusagen wir nicht mehr in der Natur leben und wir nur mehr Energie sparen. Und das sieht man auch an unserer Gesellschaft sehr gut mittlerweile, dass die Energie, die wir sparen, sich dann auch durchaus an uns festheftet in Form von Übergewicht und in Form von auch Zivilisationskrankheiten. Und das ist natürlich überhaupt nicht im Sinne des Erfinders. Das heißt, wenn ich jetzt meine Grenzen ausweiten will, dann muss ich schauen, wie ich das am besten mache, wie es für mich am besten passend ist. Wenn ich ein sportlicher Mensch bin, dann gehe ich dann natürlich in den Sport. Wenn ich kein sportlicher Mensch, wenn ich ein geistiger Mensch bin oder eher vergeistigt bin, dann kann ich ja auch da die Herausforderungen suchen. Also das ist eine sehr individuelle Sache, das muss jeder für sich selber herausfinden. Aber raten würde ich grundsätzlich einmal, einfach was auszuprobieren, vielleicht auch etwas auszuprobieren, was man nie ausprobieren würde, einfach um automatisch irgendwo hinzukommen, wo man sonst nicht hingehen würde, aber immer mit Leuten, denen man vertraut und wo man weiß, dass man in guten Händen ist. Also bitte nicht irgendwelchen selbsternannten Experten zu viel vertrauen, weil ja, das funktioniert oft auch mal nicht.
Ja. Mhm. Da gebe ich dir recht, auch dieses im ganzen Coaching-Bereich, auch wenn ich ja Coach bin, ich bin immer für verantwortungsvolles Coaching und auch dieser Leitspruch, coache nie ohne Auftrag, also nie zu jemandem einfach hingehen und da irgendwas machen, sondern das muss immer im Konsens mit meinem Gegenüber sein. Und das Wichtigste bei uns ist auch die, wir nennen es therapeutische Allianz. Also das ist der Grundstein, wenn dann Vertrauen ist und eine Sicherheit, so wie du es auch sagst, dann erst funktioniert überhaupt irgendwas, dann erst kommt überhaupt irgendeine Veränderung in Gang. Und Veränderung ist auch im Emotionscoaching, auch im Metallcoaching, auch mit Kälte, mit allem, ist immer ein Überwinden von einem gewissen Grad von Unsicherheit, damit diese starken, rigiden Muster, diese Bequemlichkeit, die überstabil sind eigentlich, dass ich die verlassen kann. Und aus so einer überstabilen Bequemlichkeit rauszukommen, da brauchst du halt einfach jemanden, der mich an der Hand nimmt und mir so ein bisschen durch diesen dunklen Tunnel zwischendurch durchhilft und sagt, da hinten ist aber wieder Licht und jetzt machen wir einfach so weiter. Und dann funktioniert es gut, aber der Gegenüber muss natürlich wissen, was er macht. Von daher, ja, viel Angebot, vieles, was hilft, aber man darf immer wieder prüfen, ist das auch alles richtig für mich. Mhm. Schön. Ja, ich glaube, wir haben so ein bisschen jetzt die Grenzen von Humor und Kälte und aber auch Hitze und anderen Dingen. Hast du denn mal, das würde ich jetzt noch gern wissen, hast du ein anderes Extrem mal ausprobiert als Kälte?
Ja, ich habe ganz viele Extreme ausprobiert. Ich habe die Hitze natürlich auch ausprobiert mit Bikram-Yoga. Das war eine recht interessante Erfahrung. Das ist sehr herausfordernd, sehr anstrengend. Ist natürlich auch toll, wenn man das richtig macht, weil es den Körper halt sehr beweglich und geschmeidig macht. Ich habe nur gemerkt, dass so nach einer gewissen Zeit die Hitze schon ihren Tribut fordert, weil die sehr auslaugt. Also man schwitzt da halt schon 2 Liter bei so einer Session. Das ist schon sehr intensiv und das schafft man fast nicht wieder sozusagen wettzumachen. Das ist bei der Kälte einfach besser, weil die nimmt einem so gut wie nichts weg. Kälte gibt eigentlich hauptsächlich zurück in Form von Energie und das ist sehr, sehr cool. Energie und gute Laune. Und ich habe sportlich auch natürlich alle möglichen Sachen gemacht. Ich schwimme sehr gern. Ich war früher sehr passionierter Windsurfer. Da bin ich auch durchaus an meine Grenzen gegangen. Das war immer cool, halt auch ein bisschen gefährlich natürlich. Aber ja, ich mag gern Adrenalin, das muss ich gestehen. Und tue halt auch dementsprechend solche Sachen machen.
Okay. Und abschließend noch, was den Humor angeht, das wollte ich nämlich auch vorhin noch fragen. Was ist das lustigste Volk deiner Erfahrung nach? Wer lacht am meisten?
Ja, das ist interessant. Also wir haben eine fantastische Erfahrung in Portugal mal gemacht. Das war also dermaßen überwältigend, wie die Leute da drauf waren. Auch in Holland ist es immer sehr überwältigend. Die Leute sind wirklich wahnsinnig begeistert. Aber auch Deutschland, auch Österreich, es ist immer schwierig, Publikum miteinander zu vergleichen, weil natürlich der Groove zum Beispiel, lustige Geschichte in England oder in Großbritannien, haben wir auch immer wieder gespielt. Und da passieren oft Dinge auf der Bühne, die bei uns sehr lustig sind und dort als unfair sozusagen erscheinen. Und du merkst sofort, wie das kippt im Publikum und die das überhaupt nicht lustig finden, wenn da jetzt irgendwas passiert, was in deren Fairplay-Kultur nicht passt. Und das fand ich immer total lustig, weil man würde das nicht erwarten. Und das ist aber etwas, was dann nur in Großbritannien passiert und sonst nirgends.
Und, ja, sehr lustig. Weißt du, was das im Speziellen war?
Ja, das war irgendwas. Einer hat den anderen irgendwie quasi unfair, irgendwie halt in irgendeiner Form, ich weiß nicht mehr, was es war, das ist schon eine Weile her, halt abgekanzelt oder halt irgendwie stehen lassen auf der Bühne. Und du hast sofort gemerkt, dass so eine gewisse Empörung da irgendwie. Also wie kann man sowas nur machen? Und das fanden wir aber wieder lustig, weil das ist etwas, wo bei uns die Leute sich auf die Schenkel klopfen und sich denken, ah, jetzt hat der endlich mal eine abgekriegt irgendwie. Das hat er sich ja verdient, so auf die Art. Also ganz, ganz lustig irgendwie. Ansonsten, auch in Amerika sind die Leute sehr, sehr begeisterungsfähig. Also es ist, man kann das nicht vergleichen. Man wird da den Leuten Unrecht tun, wenn man sie da vergleicht. Okay. Ich merke nur, Musik vor allem auch so, wie wir sie spielen, weil wir halt unverstärkt sind. Also wir transportieren halt wirklich die Energie direkt. Das bewegt einfach und das ist immer cool. Und das finde ich auch schön und ich gehe selber sehr, sehr gerne auf Konzerte, weil ich einfach spüre, wenn mich jemand packt oder wenn mich da jemand sozusagen kriegt, dann ist das immer, immer cool. Das macht einfach unheimlich Spaß. Und das würde ich auch allen wirklich raten, das zu nutzen. Wir haben alle, Gott sei Dank, ein tolles Angebot hier in unseren Breiten. Und man setzt sich gern so ein bisschen auf die, oder liegt gern auf der faulen Haut herum, weil es halt auch möglich ist. Aber ich glaube, wenn man rausgeht und einfach das Leben auch nimmt oder nutzt, so wie es sich anbietet, das ist schon cool. Also man sollte da...
Ja, und in Kontakt mit anderen Menschen
genau,
kommen.
Genau, sowieso. Genau.
Oder? Also ich hatte es jetzt erst kürzlich mit meiner Mutter, war ich einfach in der Stadt und wir haben beide gesagt, es ist wichtig. Ja. Es ist einfach wichtig, dass wir, auch wenn man merkt dann wieder, wann die Grenze ist, wenn man sagt, jetzt möchte ich aber wieder heim, aber es ist wichtig, sich mit seinen Mitmenschen auseinanderzusetzen.
Ja,
muss ja kein Riesengespräch anfangen.
Wir sind soziale Wesen, das ist ganz wichtig. Ja. Und wir liegen oft ein bisschen der Illusion auf, dass das, was wir machen, gerade eben in sozialen Medien, irgendwas mit sozial zu tun hätte. Das ist schon das Gefühl von Netzwerk, aber das ist ja nicht echt. Also wirklich soziale Nähe ist das Beste, was wir als Menschen bekommen können. Und deswegen müssen wir das auch immer wieder uns sozusagen ins System holen. Alles andere ist Illusion.
Ja, genau. Ja, schönes Schlusswort fast, weil ich habe immer meine letzte Frage und die stelle ich dir auch. Deine Vision oder Version, wie auch immer, oder dein Wunsch, was ist deine Version von einem gesunden Musiker, einem gesunden Menschen? Oder was würdest du dir vielleicht wünschen?
Ja, also, dass man das, was man tut, einfach sehr gerne tut, einfach weil es möglich ist. Das, glaube ich, ist das Nonplusultra, weil wir eben mit den Herausforderungen, die sich für uns stellen, oft zahlen müssen, körperlich zahlen müssen, geistig zahlen müssen, auch womöglich musikalisch zahlen müssen. Und für mich ist optimal, wenn man das sein Leben lang so machen kann, dass man das Gefühl hat, man zahlt nicht dafür, sondern man schafft das oder man kann das machen und man kann das nehmen, weil man sich eben drum kümmert. Das ist also, Gesundheit ist ein ganz, ganz, ganz hohes Gut. Das merkt man erst ab einem bestimmten Alter, wenn es eben nicht mehr so selbstverständlich ist. Und man muss was dafür tun. Also es wird nicht auf immer und ewig so bleiben, dass es einfach nur da ist, sondern das verschwindet auch nach und nach. Und gerade als Musiker ist es ganz, ganz wesentlich, quasi gesund zu sein und vor allem etwas dafür zu tun. Und da gibt es tausend Dinge, die man tun kann. Man kann es immer wieder runterbrechen auf Sport in Form von Ausdauersport, in Form von quasi Kraftsport. Das sind die zwei wichtigsten Disziplinen. Mhm. Gutes Essen, ganz viel Schlaf und Kälte. Ob man es glaubt oder nicht, das wird immer wieder ganz, ganz deutlich gemacht. Temperatur oder Kälte, viel Schlaf, Essen, Sport sind einfach die Jungmacher, wenn man so will. Die halten uns fit, die sorgen dafür, dass unser System quasi nicht altert oder nicht so schnell altert. Altern könnte man auch als Krankheit bezeichnen und man wird einfach viel, viel weniger und viel langsamer krank des Alters und das bringt es total.
Okay, sehr schön. Ich bin ganz froh, dass du Kraftsport gesagt hast und nicht Dehnen, aber das ist
ein
anderes Thema.
Nein, das ist was ganz anderes.
Genau. Ja, wunderbar, vielen Dank. Das war ein sehr inspirierendes Gespräch.
Danke.
Und ja, jetzt bleibt mir nur noch dir eine gute Zeit zu wünschen. Danke dir.
Liebe Veronika, danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut und bis hoffentlich bald mal wieder.
Und das war die Folge mit Roman Rentberger. Wir haben das Ganze übrigens schon vor einer Weile im Frühjahr aufgenommen. Wer sich also wundert, warum mein Bad im Chiemsee für mich so herausfordernd war, kann das Ganze jetzt eher einordnen. Die Wassertemperatur war damals noch ein bisschen kälter. Wenn du jetzt auch so ein bisschen auf den Geschmack gekommen bist und mal die Grenzen etwas mehr austesten willst, zum Beispiel in einem Eisbad unter professioneller Anleitung vom Roman, dann verlinke ich euch wie immer alle Infos und Links in der Folgenbeschreibung. Wenn du auch Lust hast, ein bisschen tiefer einzutauchen und dich mit mir über diese Podcast-Folge vergangene und noch kommende austauschen willst, zum Beispiel ein bisschen mehr ganzheitlichen Input auch dazu bekommen möchtest, dann lade ich dich recht herzlich in meine Telegram-Gruppe ein.
Dort gehe ich immer noch ein bisschen tiefer auf die Themen der Folgen ein und schlage Brücken und zeige die Verbindungen auf, die man ins Nervensystem, ins Gehirn, in den Körper bzw. Bewegung schlagen kann. Und für diese Folge möchte ich mir etwas genauer das Nervensystem anschauen und was das Überschreiten von Grenzen mit unserem Nervensystem macht. Komm also gern vorbei und trag dich auch gern in meinen Newsletter ein, wenn du ab und zu ein bisschen brückenschlagende Post von mir bekommen möchtest. Bis dahin wünsche ich dir jetzt wieder alles Gute. Wir hören uns beim nächsten Mal zur nächsten Folge Der gesunde Ton. Bis bald, mach's gut, ciao.